Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa, heute mit dem Robert.
Hallo.
Dem Udo.
Hallo.
Und mir, dem Sven. Einen wunderschönen guten Tag in Woche 1 nach dem WordCamp EU online. Ich hoffe, das wird das letzte Online-WordCamp gewesen sein. Also das WordCamp Europe online, das WordCamp Europe.
Ach so.
Ja, okay. Genau. Ich habe da, also der nächste Termin, der wurde für das WordCamp Europe ja irgendwie offline angekündigt, habe ich gehört.
In den, jetzt kommen wir schon zur Abschlussveranstaltung von WordCamp Europe, was jetzt vor kurzem war. Da wurde gesagt, dass sie die Venue schon mal reserviert haben für nächstes Jahr und dass sie auch jetzt schon nach Organizern suchen für den größten WordPress-Event in Europa. Aber es ist halt noch nicht klar, ob noch irgendwas ist, weil wir wissen ja nicht, ob noch irgendwas ist. Könnte noch was sein, deswegen.
Okay, man ist aber schon vorsichtig optimistisch.
Genau. Also deswegen ist die Venue schon reserviert. Letztes Jahr wurde sie ja gleich auf online gestellt, für dieses Jahr. Und alle so, naja, seid ihr euch wirklich sicher? Und dann haben sie zum Ende gesagt, so ja, das war eine gute Idee, dass sie das gemacht haben. Weil sie dann schon von Anfang an schon klar ist, dass es könnte sein, dass es online ist.
Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, werden wir ja sehen.
Genau, da wollte ich gleich noch mal kurz reinspringen, wegen dem, das nächste Online-WordCamp, WordCamp US wird übrigens auch online stattfinden. Für alle, die sich fragen, was ist mit dem US-Ding? Ja, das ist auch dieses Jahr online.
Der wäre jetzt ein bisschen kurzfristig, würde ich behaupten, oder?
Ja, wenn du organisierst und die USA haben die eine sehr hohe Impfquote. Ist besser, better safe than sorry. Deswegen ist es, sind ja alle großen Events immer noch, die wurde ja Anfang des Jahres, glaube ich, oder Ende letzten Jahres wurde ja angekündigt, hatten wir auch im Sofa, dass eben alle regionalen und großen Events definitiv online stattfinden müssen. Und deswegen ist es WordCamp US auch immer noch online und wird eben dieses Jahr dann auch online stattfinden. Höchstwahrscheinlich auch zum letzten Mal, außer nächstes Jahr passiert wieder irgendwas, Meteoriteneinschlag oder irgendwas anderes, was dann wieder dazu führt, dass sowas nicht passieren kann.
Oder eine neue Pandemie.
Deswegen würde ich euch was nicht so ganz so offensichtlich ist wie ein Asteroid. Ja. Nehmen wir halt sowas, okay. Genau. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz mal abgeholt haben, weil, wie ihr es ganz so denken könnt, sind die beiden anderen Personen hier im Raum, die gerade mit mir aufnehmen, jetzt nicht so die WordCamp-Nerds, was Online-Events betrifft, um es mal extremst diplomatisch auszudrücken.
Ja, eventuell, ja.
Deswegen hole ich euch mal ganz kurz ab, was da so passiert ist. Und zwar hatten wir zum allerersten Mal in der Geschichte der WordCamp-Events, die ich so mitkriege, ist das Team auf die Hublio-Plattform gegangen. H-U-B-I-L-O ist so ein Event-Plattform, wo man Räume hinstellen kann, Tische hinstellen kann, virtuell, wo sich Leute drauf buchen können und so weiter und so fort. Es hat sich angefühlt wie ein paar andere Online-Events, die ich jetzt schon miterlebt habe. Zum Beispiel Hop-In war auch so eine Plattform, wo eben verschiedene Events stattgefunden haben, wo man dann einfach relativ einfach netzwerken konnte, relativ einfach sich mit Leuten treffen konnte, über Dinge reden. Das heißt, das, was man auch offline gemacht hat, ging damit und es war gefühlt besser als auf einer Webseite nach Zoom-Links zu suchen, um dann in den Zoom-Link reinzuspringen und zu hoffen, dass man angenommen wird und man wusste nicht, wer dort ist. Das heißt, das war das Schöne an der Hublio-Plattform. Es war zum Anschreiben von Menschen aus der WordPress-Community war es sehr schön und eben auch zum Zusammensitzen wie früher auf den WordCamps eben am Sponsorstand von irgendwas oder eben an einem, da gab es auch so Netzwerkbereiche, wo man eben über Accessibility, Agenturbereich, einfach nur Coffee Break, konnte man sich eben so an virtuelle Tische setzen und man hat halt vorher schon gesehen, wer an dem Tisch schon dran sitzt. War wie gesagt ziemlich interessant und das, was dem Gefühl der wir treffen uns in person so am nächsten kam, war wie gesagt sehr spannend. Die andere Besonderheit, ja Sven?
Ich wollte sagen, aber man konnte jetzt nicht mehr wieder durch die Gegend laufen, wie früher mit so einem kleinen Männchen da so auf ein, zwei anderen Veranstaltungen. Ich weiß gar nicht, wie das letztes Jahr war. Also ich war ja auch nicht da, da warst du ja wieder, also von daher.
Genau, der 3D-Event war nur bei einem einzigen WordCamp gewesen, auch nur, weil der eine der Organizer ein ziemlicher 3D-Nerd gewesen, also ein VR-Nerd, 3D in VR, da ziemlich in dem Bereich investiert war. Das heißt, der wusste eben, was er tun musste, um das zu erreichen. Das war, soweit ich mitbekommen habe, ich habe auch ein paar WordCamps ausfallen lassen, das war, soweit ich es mitbekommen habe, war das der einzige Event, der so war. Alle anderen waren eben ganz normal Streaming auf YouTube, es gibt ein paar Zoom-Links, wenn überhaupt, dass man dort teilnehmen kann und sich mit Leuten vernetzen kann. Ansonsten haben sich eben die Leute dann über andere Kanäle zusammengefunden und miteinander sich wieder getroffen. Aber das ist so mit der Plattform ist das allererste Mal, dass ich es wirklich in einem größeren WordPress-Event erlebt habe, dass es so ist. Ich habe das Gefühl, das wird auch für WordCamp US dieses Jahr so werden. Ist, wie gesagt, sehr praktisch, weil man eben wirklich aktiv schon weiß, wer sitzt da an dem Tisch. Und dann gibt es halt ganz lustige Gespräche miteinander. Besonderheit dieses Jahr war auch, dass der, was sonst so am Contributor Day war, haben die dieses Jahr, also der Track 1, also die wie ihr es vielleicht wisst, wenn ihr schon mal auf einem WordCamp, auf einem größeren WordCamp gewesen wart, habt ihr ja immer diese Vorträge gehabt. Und jetzt war es eben so gewesen, dass nur auf dem Haupt, also nur Track 1, dort war Programm im Sinne von Interviews mit Leuten, die im WordPress-Bereich aktiv sind, die dort contributen zu WordPress und eben ihre Firma vorstellen oder so, eben als Sponsor Dinge auch vorstellen können. Und dazwischen eben Vorträge, die so auf einem WordCamp normal sind. Und der Track 2 waren Workshops für die Community. Man könnte also sagen, so sogenannte Contribution Workshops. Das heißt, warum sollte man bei WordPress contributen? Was kann man als WordCamp Organizer oder als Meetup-Organizer tun, um das Eis zu brechen? Das war auch mal so ein Thema, was, wie gesagt, sehr spannend war und eben als Zielgruppe jetzt nicht den Otto Normal WordPress-Benutzer angesprochen hat, sondern eben eher eben die Leute, die eben in der Community schon aktiv sind und da eben tiefer einsteigen wollen. Das war, wie gesagt, an der Stelle sehr spannend. Und um jetzt mal auf den bevor wir jetzt zum Hauptakt kommen, kurz erwähnt, wir hatten dieses Jahr 13 Zeitzonen und 121 Länder, die am WordCamp teilgenommen haben. Es waren über 3000 Menschen waren registriert und in der Höchstzeit hatten sie 1800 Menschen aktiv, die Dinge gemacht haben. Das heißt, das ist auch nochmal der Vorteil, eben da das jetzt sehr inklusierend war und sehr leicht erreichbar. Nicht, dass die Hubelio-Plattform unglaublich accessible waren. Das kann ich jetzt nicht, kann ich weder behaupten noch bestätigen noch verneinen. Aber es war eben sehr leicht, aus der ganzen Welt an dem WordCamp teilzunehmen. Und deswegen eben haben auch sehr viele Leute aus Zeitzonen teilgenommen, die eben normalerweise nicht auf dem WordCamp Europe gewesen wären. Wie gesagt, sehr spannend an der Stelle da. Genau. Kommen wir zum eigentlichen Hauptthema. Außer Sven will noch was sagen. Sven?
Nö. Ich lasse dich mal.
Okay. das Hauptthema war die Keynote diesmal wieder, wie wir es ja kennen vom WordCamp Europe, zwischen Matt und Matthias. Head of Gutenberg Entwicklung, und dort wurde eben in einem 5-Minuten-Video kurz vorgestellt, wo wir jetzt so hingehen, wo der Blog-Editor hingeht, was jetzt uns so demnächst erwartet. Völlig überraschend. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Page-Builder. Ja, wissen wir vom Sofa, aber wir waren ja auch nicht die Zielgruppe von dieser Geschichte, und das ist auf jeden Fall sehr spannend, kann ich euch nur ans Herz legen. Und das zweite ist auch ein kurzes Video, das wir euch verlinken. Und das zweite, was da war, war das Interview mit Brian Crossgard, der ehemals Hauptperson hinter PostStatus. Der hat jetzt seine Rolle so ein bisschen abgegeben, macht jetzt was anderes, was jetzt noch nicht an die große Glocke gehängt wurde. Es gibt jetzt noch nichts, wo er jetzt definitiv aufgetaucht ist, aber ich sag mal so, wenn er demnächst irgendwo im Umfeld von Chris Lemmer auftaucht, wird das niemanden überraschen. Und ich weiß von nichts, es ist nur so ein Gefühl. Und er hat eben mit Matt drüber gesprochen, wie Matt den Markt sieht, und wie eben wie eben da das Verhältnis von WordPress und Weiterentwicklung und so eben zu das übliche Interview, was schon mal vor 5 Jahren circa war. Und das, was ich da so aus dem Video mitgenommen habe, ist eben der Fokus von Matt auf dieses, alle, die am Markt teilnehmen, wenn ihr wollt, dass ihr wenn ihr überleben wollt, guckt auf Langfristigkeit und nicht auf kurzfristige Gewinne. Das war halt so ein Punkt, wo er eben wirklich rausgestellt hat, dass eben, wenn man eben lange Zeit investiert und auch in das Ökosystem investiert, dann zahlt sich das aus. Und bei mir kam, wo er das erzählt hat, eben unsere letzte WP-Sofa-Folge mit diesem User-Avatar-Plugin, was wir hatten, was dann Amok lief und wo die einfach nur das umgebaut haben auf ihr Plugin oder eben wie verschiedene andere Plugins jetzt gekauft werden. Und das war so ein spannendes Blickwinkel von Matt, dieses, wenn wir wollen, dass das noch lange lebt, müssen wir dafür sorgen, dass es lange lebt. Das heißt, es müssen halt mehr Menschen, also es müssen Leute, Marktteilnehmer müssen an die Langfristigkeit gehen und nicht kurzfristige Dinge hin und her schieben. So, das war jetzt so meine Zusammenfassung vom WordCamp Europe.
Okay, also ich nehme an, es geht noch viel um den Blog-Editor wieder und
Das war jetzt bei dem Interview mit Brian war das okay. Nicht so, also der Blog-Editor war Thema, ja, aber es ging halt um was ist mit Konkurrenz, sagt halt Matt, Konkurrenz belebt und ist eben dafür da, dass wirklich Dinge auch nach vorne gehen, also vorwärts kommen, aber eben immer der Blickwinkel, okay, was ist mit Langfristigkeit? Wie können wir eben langfristige Sachen eben dafür sorgen, dass Dinge langfristig bleiben? Das war eben so quasi die Quintessenz meiner Meinung nach von dem Interview mit Brian. Ja, genau, dann mache ich einfach nochmal mit dem kleinen anderen Thema weiter. Und zwar hatte Matt zu der Keynote mit Matthias danach noch gesagt, weil es eben keine Q&A gab diesmal, hey, wie wäre es, wenn wir mal wieder auf das alte System zurückgehen und mal wieder kommentieren in Blogs? Und hat eben jetzt wurde eben dementsprechend genau dieses Video und dieser Vortrag wurde eben auf Matts Privatblog gepostet. Und dort konnten eben unten drunter, jetzt können immer noch Leute kommentieren und auf diese Kommentare reagieren dann zum Beispiel Josepha oder Matthias selber, um eben Dinge zu klären, wo Leute Fragen haben. Das heißt, das ist für jeden, der auch mal so gucken will, was sind so die Fragen, die in der WordPress-Community oder die WordPress-Leute bewegen, das auch nochmal so ein Hinweis, sich die Fragen und die Antworten da durchzulesen, ist auch ganz interessant.
Also ich habe jetzt, auf welcher Seite sagst du das?
Das ist die Matt seine eigene Blogseite, ma.tt.
Ach so, habe ich doch richtig verstanden. Ich dachte gerade irgendwie, ich hätte mich gerade verhört. Okay, alles klar.
Gut, damit würde ich sagen, gebe ich den Ball rüber zum Sven mit seinem WordPress-Update.
Ja, das war's schon vom WCEU. Ja, okay, gut, dann würde ich sagen, WordPress 5.8, die Beta 1 ist draußen und da hat man schon ein paar Mal von berichtet, gibt halt ein paar kleinere Änderungen. Zum einem, das kleinere Änderung, also Frontside-Editing wird kommen, hatten wir auch schon darüber berichtet. Dann kommt der Widget-Bereich, der überarbeitet wurde, den kann man jetzt Gutenberg-mäßig entsprechend nutzen. Dann gibt es noch das Pattern-Verzeichnis, was da reinkommt, also das Vorlagenverzeichnis, was jetzt auf WordPress.org neu drauf ist, das wird damit eingebunden. Und die neueste Gutenberg-Version mit den letzten Änderungen kommt natürlich dann da rein und der IE11-Support fällt weg im Admin-Bereich. Wer da noch ein bisschen mehr wissen will, einfach mal eine alte Folge anschmeißen, da haben wir auf jeden Fall viele Infos dazu da und haben auch schon ausführlich darüber gesprochen. Was noch in WordPress 5.8 reinkommt, das hatten wir jetzt so noch gar nicht auf dem Plan, aber wer vielleicht schon mal versucht hat, ein WebP-Bild hochzuladen, nämlich das sind die Bildformate, die Google immer so schön anpreist, ist auch ein von Google entwickeltes Bildformat. Das hat halt den Vorteil, dass es deutlich kompakter ist, es komprimiert die Bilder runter und es ist transparent und hat also noch ein paar Vorteile und Das konnte man vorher in WordPress gar nicht benutzen. Man konnte es einfach gar nicht raufladen. Das hat WordPress nicht erlaubt. Es ging zwar umständlich, indem man eine Zeile Code noch einfügt und den Dateityp registriert. Aber jetzt mit WordPress 5.8 ist das schon drin. Man kann es dann raufladen. Was allerdings leider noch nicht geht, das war auch der erste Kommentar, den ich ja gelesen habe, ist, dass SVGs immer noch nicht hochgeladen werden können. Aber na gut, zumindest jetzt schon mal WebP. Da braucht man sich dann keine Umstände mehr zu machen, wenn man dann ja dieses sparende, dieses speicherplatzsparende Bildformat benutzen möchte.
Also zum Thema SVG, ich weiß immer nur, wenn Leute sagen SVG hochladen, dann habe ich so ein gefühlt, wie gesagt, muss es nicht stimmen, aber habe ich so im Security-Bereich höre ich da so ein leichtes Schreien in meiner Gehirnhälfte, weil SVGs irgendwie sehr viel können, wirklich sehr viel können. Und deswegen ist es nur so ein kurzes, leichtes Schreien, was in meinem Kopf dann loslegt, wenn irgendjemand sagt SVGs hochladen, aber das kann, wie gesagt, auch, kann ich mich da auch irren.
Ja, okay, das kann ja gut natürlich jetzt, ja, das würde dann natürlich dann erklären, warum es noch nicht drin ist. Ja, da war man auch nicht so bewusst, dass da so viel rein kann. Ich kenne das einfach als Vektor-Bildformat, was natürlich auch unglaublich platzsparend ist, weil es einfach mit Koordinaten, nicht mit Bildpunkten arbeitet. Ja, da muss man dann bei sich aber auch dann erstmal irgendwie ein bisschen rumschrauben, dass man das
einbinden kann. Ja, ich habe es gerade nochmal kurz nachgelesen. Das Problem ist, wie heißt es so schön, wenn SVGs aus einer vertrauenswürdigen Quelle sind, dann ist das gut. Und jetzt ist halt nicht gefährlicher, es ist genauso gefährlich wie HTML. Und jetzt überlege ich mir, der WordPress-Editor sorgt dafür, dass du nicht einfach HTML einfügen kannst. Jedenfalls musst du dich schon anstrengen, dass du böse Dinge mit HTML einfügen kannst. Also musst du aktiv sagen, ja, will ich. Deswegen ist so mein Gefühl, ja, dass daher könnte mein das Schreien in meinem Kopf kommen. Dass genau dieses wissen die Menschen, woher ich das SVG habe. Auch ein schönes SVG-Bild. Das lade ich mir mal in den WordPress rein.
Ja, gut. Aber wer es dann unbedingt möchte, der kann es ja noch einstellen. Ja.
Ich habe auch in Erinnerung, dass es durchaus schon mal so Angriffe gab, die über SVG-Bilder gelaufen sind. Also von daher ist schon nachvollziehbar, dass es nicht von Haus aus offen ist. Ich kann es ja jederzeit freischalten, das ist ja nicht das Thema. Aber dass es von Haus aus vielleicht nicht so offen ist, halte ich dann doch für eine gute Lösung.
Ja, finde ich.
Anders als bei WebP, da habe ich die Probleme ja nicht mit.
Genau. Gut, dann gibt es noch ein paar Neuerungen im Gutenberg 10.8. Das heißt Neuerungen eigentlich nicht wirklich. Es gibt halt eben ein paar Performance-Fixe und ein paar Bugfixe in der nächsten Version 10.8, also die jetzt nicht in der nächsten, die ist jetzt veröffentlicht worden. Und kleinere Verbesserungen am Editor wieder, aber nichts Großes. Ja, das sind halt eben, ja, das soll das Ganze wieder ein bisschen runter machen. Und ich nehme an, ich habe das jetzt nicht genau gefunden, aber ich nehme an, das wird dann auch die nächste Version sein, die dann noch mit in WordPress reinkommt. Also gerade, weil es halt eben viele Bugfixes sind, die halt eben damit reinfließen. Außerdem, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon die Blogvorlagen erwähnt, WordPress hat ja noch nicht allzu viele auf der Webseite, also wird jetzt aufgerufen, dass man diese Blog-Pattern übermittelt. Da gibt es jetzt leider auf WordPress.org keine Seite, die das tut, also wo man die Sachen einfügen kann, aber das haben wir euch dann auch verlinkt. Es gibt eine GitHub-Seite, da kann man dann ein Issue anlegen und da ist auch eine Vorlage für den Issue drin. Da könnt ihr dann halt eben entsprechend Informationen zu eurem Blog-Pattern halt eben einfügen und das dann vorschlagen, dass das mit aufgenommen wird in das Blog-Verzeichnis. Also ins Blog-Vorlagen-Verzeichnis, so rum, genau. Ja, dann hoffen wir, dass das mal ein bisschen voller wird demnächst, weil das waren momentan nicht allzu viel. Dann gehe ich auch mal davon aus, dass vorher kein anderer was da reinpacken konnte. Also wird das dann hoffentlich bald voller.
Ja, ich denke, wie gesagt, sobald du einmal dieses Full-Set-Editing auch dann im Core hast, wird auch die Dokumentation mehr und da kommen auch die normalen Menschen rein und dann beschäftigen sich dann, ich kann dir versprechen, irgendwann wird es dann auch in ersten Meetups dieses, was zum Henker ist ein Pattern geben.
Ja.
Genau. Kommen wir vom WordPress Core zum WordPress Projekt und in dem Fall witzigerweise zum WordPress Projekt. Und ihr habt jetzt gerade nicht, hä, was meint der gerade? Ja, wir haben ein neues Make-Team oder wir haben eine neue make-wordpress.org Multisite-Site. Ja, es hört sich gerade ziemlich böse an. Und zwar gibt's ja verschiedene Make-Teams bei WordPress. Und das Team, was wo bis jetzt übergreifend Dinge gepostet wurden, über teamübergreifende Fragen zwischen den Team Menschen, die Teams repräsentieren, also das Design-Team, das Polyglots-Team, das Core-Team, Marketing, Dokumentation und andere. Die hatten bis jetzt immer makewordpress.org/updates genommen, um eben übergreifend Dinge zu announcen oder Dinge eben anzukündigen oder sich abzustimmen. Und jetzt wurde ein neues Projekt, also eine neue URL angelegt, die heißt make.wordpress.org/projekt mit C. Und dort ist quasi genau der Gedanke dahinter, das, was bei Updates gepostet wurde, aber was Updates ein bisschen zugemüllt hat, mit projektübergreifenden Abstimmungen und ähnliches, das soll jetzt bei Projekt passieren und ist, wie gesagt, sehr spannend, um mal so eine übergeordnete Perspektive zu sehen, woran jetzt so die Projekte arbeiten und was die eben dort dementsprechend vorhaben. Ist erst jetzt bloß ein Blogpost drin passiert, wo es eben Welcome war, dass eben wirklich das dafür geht, eben das Übersicht zu machen. So ähnlich wie das Meta-Team eben Übersicht über Backoffice dementsprechend, das Backoffice von WordPress dementsprechend transparenter zu machen. Ja.
Praktisch eine Meta-Ebene für WordPress.
Genau, eine Meta-Ebene für die WordPress-Projektorganisation.
Okay, dann wird das Ganze jetzt mal ein wenig übersichtlicher.
Genau, bei Updates ist wirklich sehr schwer und da wurde auch sehr viel drin gepostet und es ist halt jetzt nicht so dolle, deswegen ist Projekt wirklich die bessere URL dafür.
Okay. Ja gut, dann schauen wir da alle mal drauf.
Ja, ich habe mich schon angemeldet. Ich bin jetzt Nummer 3 der E-Mail-Abonnenten, die das kriegen, die der E-Mails kriegen.
Was? Nummer 3?
Ja, ne?
Ich bin so stolz auf dich.
Ach, danke.
Wo ist der Udo eigentlich hin?
Der ist noch hier.
Ach, das ist aber
schön. Der wartet darauf, dass er nicht rankommt.
Ja, super. Wolltest du was zu Plugins erzählen?
Ja, genau. Wir hatten ja beim letzten Mal uns schon über so einige Problemfälle wie Profile Press unterhalten, wo Plugins verkauft oder abgegeben wurden und dann plötzlich in eine ganz andere Richtung liefen und etwas ganz anderes drunter gemacht wurde oder wo einfach nur die Userbasis benutzt und ausgenutzt wurde. Es gab noch was Ähnliches mit dem Plugin Dark Mode. Das war ursprünglich mal sogar ein Feature-Plugin, sollte genau das machen, was der Name sagt, ein Dark Mode für WordPress zur Verfügung stellen. Das ist dann vor 2 Jahren oder so vom damaligen Betreiber aufgegeben worden, übertragen worden, hat in der Zwischenzeit ein paar Mal den Besitzer gewechselt, bis das jetzt zum Schluss jemand dran war, der es auch benutzt hat, einfach nur um die Userbasis mit einem anderen Plugin zu beglücken, nämlich mit irgendeinem Iceberg-Editor. Also war noch extremer drauf als die Transformation vom WP-User-Avatar zu Profile-Press.
Was hat er denn gemacht, der Iceberg-Editor?
Ja, der hat schon einen Editor drauf getan. Der hat einfach einen kommerziellen Editor drauf getan, jedenfalls in einer Ausprobierversion, um dann sagen zu können, guck mal, wie oft ich schon benutzt werde alles.
Oh, schön.
Ne? Hat also praktisch die die Benutzerschar, die dieses Dark-Mode-Plugin hatte, missbraucht für andere Zwecke. Was ich jetzt lustig finde, ist, dem ursprünglichen Programmierer ist das wohl zu viel geworden. Es ist jetzt tatsächlich so, dass es inzwischen ein Dark Mode 2 Plugin gibt, was dann genau das macht, was das Dark Mode Plugin eigentlich ursprünglich gemacht hat. Der alte Programmierer hat sich also praktisch wieder hingesetzt und hat sein altes Plugin geforkt.
Ach, okay.
Zeigt also, ja, es gibt diese Auswüchse, es gibt sie immer mal wieder, aber es gibt auch die Möglichkeit der Gegenwehr.
Ja, also was mich dann wundert, wenn dann wirklich jemand dann das alte Plugin nimmt, das irgendwie gegen Neues irgendwie austauscht oder um sein eigenes Plugin dann ergänzt komplett irgendwie, ob man dem nicht irgendwie von WordPress.org aus irgendwie mal auch einen Riegel vorschieben kann, weil wenn sich das so grundsätzlich in den Funktionsweise ändert, also gab ja auch schon andere Plugins, wie, also was hatten wir denn da zum Beispiel auch ein SEO-Plugin war das, das dann auch irgendwie komplett irgendwie auf einmal dann, wo die ganzen Funktionen rausgegangen sind, dann irgendwie Software as a Service draus wurde, das hat auch ganz, ganz, ganz viele einen Sternebewertung bekommen anschließend, also.
Ja, aber da wird sich das Plugin-Verzeichnis zurückhalten, genau mit sowas, weil eben jeder User hat das Recht, das Plugin zu benutzen, nicht zu benutzen, kann abstimmen, kann Dinge machen, solange du eben nicht gegen die Plugin-Guidelines verstößt und selbst mit dem Täusche die User und sowas, das ist schon hart an der Grenze, weil es eben, du kannst einfach mit den Füßen abstimmen und einfach gehen, weil es halt ein freier Markt ist.
Ja gut, aber
ja, das gut, ist... Also ich sehe es nicht ganz so einfach, Robert. Ich hätte dir ja zugestimmt vor ein oder zwei Jahren, ja. Ich stimme dir jetzt nicht mehr zu, wo es ein automatisches Update gibt. Es gibt genug Seiten, die nicht vernünftig gepflegt werden, teilweise auch deshalb, weil die Benutzer dazu nicht in der Lage sind, die jetzt hinnehmen müssen, dass da sowas dann plötzlich automatisch draufgespielt wird. Das kann es auch nicht sein. Ich denke mal, das Problem liegt natürlich zum Teil auch einfach daran, dass unser Plugin-Verzeichnis ja auch nicht moderiert ist, was das betrifft. Wenn ein Plugin neu aufgenommen werden soll, wird es überprüft und nur nach einem Review-Prozess aufgenommen. Aber wenn es einmal drin ist, kann ich als Update einspielen, was ich will. Das wird ja nun öfter aufgenommen. Ne? Da gibt es Plugins, die plötzlich irgendwas ganz anders machen wie die. Dann gibt es Plugins, wo man eben die Lizenz rausgeworfen wird, die freie Lizenz. Alles ja im Plugin-Verzeichnis drin und seit Jahren teilweise drin. Da macht sich WordPress natürlich teilweise einen schlanken Fuß, aber andersrum, ich denke mal, wenn ich die Anzahl an Plugins sehe, die es gibt, sie sind auch nicht alle immer nachhaltbar, ne? Das wäre zu viel verlangt zu sagen, da müssen jetzt 58.000 Plugins, so wie wir gerade haben, ständig bei jedem Update einem Review unterzogen werden. Das ist nicht leistbar.
Das ist richtig, aber wenn, ich meine, das passiert ja meistens bei Plugins, die schon eine gewisse Verbreitung haben, gerade deswegen ja, ne? Also.
Ja, nur da ist es interessant.
Naja, eben, genau, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr Auge drauf wirft. Weißt du eigentlich, wie das übernommen wurde, das Plugin? Ist das einfach abandoned Plugin gewesen, was sich jemand dann irgendwie, wo jemand Ansprüche drauf gemeldet hat?
Nö, das kaufst du einfach. Nee. Kaufst du einfach.
Also das ist tatsächlich.
Jeder, der Plugins, reinstellt, kriegt E-Mails von Leuten, die sagen, hey, willst du nicht dein Plugin verkaufen? Okay. Und dann irgendwann sagen Leute ja, und wenn du ja sagst, dann übergibst du denen das Dings und dann können die halt damit machen, was sie wollen.
Ja, und dieses Plugin hier ist halt mehrfach von Hand zu Hand gelaufen. Also das ist auch nicht mehr in der Hand desjenigen, der es dem ursprünglichen Programmierer abgekauft hat, sondern das ist halt mehrfach übertragen worden und 4 oder 5 Mal, glaube ich, bis der Letzte dann jetzt es dann doch überzogen hat.
Ich wollte gerade sagen, kriegt der Begriff Dark Mode auch direkt eine ganz neue Bedeutung, ne?
Ja, ne? Der Dark Mode für übertragene Plugins, ja, genau. Ja. Da wir gerade bei solchen Plugins sind, das Gegenstück, ein Plugin, was seit Jahr und Tag immer den gleichen Besitzer hat, aber trotzdem immer wieder von sich reden macht, Jetpack hat eine neue Version 9.8. Bemerkenswert an dieser Version ist, dass es sie über ein Zwangsupdate ausgespielt wurde, weil die alte Version, also die Vorgängerversion, eine Sicherheitslücke drin hat, über die man zum Beispiel noch nicht veröffentlichte Artikel kommentieren konnte und so weiter. Also da war wohl ein massives Leck drin. Das ist jetzt, ich glaube, das dritte Zwangsupdate, was es für dieses Plugin gibt. Was Jetpack natürlich nicht gehindert hat, mit diesem Zwangsupdate dann noch gleichzeitig neue Funktionen auszuliefern. Also es gibt ja jetzt auch unter anderem einen Storyblock und so drin. Aber ich finde das schon bemerkenswert. Ein Plugin, was sich jetzt in den letzten Jahren insgesamt 3 Zwangsupdates geleistet hat und immer noch so beliebt ist, ist schon eine Ansage.
Ja, es sind halt viele tolle Funktionen drin.
Ja, die man auch alle auf einmal braucht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wir erinnern uns, also nur so mal, um euch wieder den Devil's Advocate zu machen, als die einmal versucht haben, das zu entschlanken und dafür sorgen wollten, dass trotzdem alle Funktionen von Jetpack gefunden werden und die Plugin-Suchliste verändert haben, wir erinnern uns, war das Geschrei auch ganz groß. Wenn wir wollen, dass Jetpack weniger kann und nur eine Core-Funktion hat, dann ist halt das Problem, okay, stellt euch vor, ihr wärt Jetpack und ihr habt jetzt diesen Pool an Funktionen und ihr wollt, dass das Kernsystem weniger Funktionen hat. Wie kriegt ihr das hin, wenn euch der Weg über das Plugin, über die Plugin-Suchfunktion, dass ihr dort einblenden könnt, was so für Funktionen noch in Jetpack drin wären, aber die jetzt extra Plugins sind, wie wollt ihr das hinkriegen, wenn das nicht geht? Weil das haben wir den Leuten, also das wurde halt in WordPress untersagt, dass das geht.
Naja, indem ich mir einzelne Plugins zu den einzelnen Funktionen mache, die kann ich ja alle
mit einem Label Jetpack versehen. Ja, aber wie kriegst du die Leute transferiert auf die neuen Funktionen?
Das schaffen andere auch, indem sie dann untereinander ein bisschen Werbung füreinander machen indem man einfach gute Plugins abliefert. Also Möglichkeiten gibt's ja da. Und gerade der Jetpack-Autor oder Inhaber, nämlich Automatic, hat ja nun durchaus die Möglichkeiten, das auch publik zu machen.
Ich denke.
Also es ist ja nicht so, als wenn du oder ich ein Plugin veröffentlichen würden, was dann keine Sau interessiert, sondern ich meine, hier muss man ja auch sehen, wer dahinter steckt.
Also ich denke mal, das wird sich einfach in Zukunft gar nicht ändern. Also die Leute wollen halt auch so Plugins, ansonsten wäre so ein Jetpack auch irgendwie gar nicht so beliebt. Die breite Masse lädt das runter, weil das so, guck mal, das kann aber viel, ne? Also und die bedenken dann auch wahrscheinlich einfach nicht halt eben, dass das halt natürlich einen kompletten Overload hat, dass die ganzen Klamotten natürlich oder viele von den Dingen auch einfach mitgeladen werden, dass das Ding eigentlich auch vom Prinzip her ein Werbepack halt dafür ist, für viele kostenpflichtige Funktionen, die von Automatic angeboten werden irgendwie. Das ist einfach so, man kann immer wieder dazu raten, halt eben anstatt diesem einen Riesen-Plugin kleinere Plugins zu nehmen, weil das schon mal performanter ist. Ich glaube, also man wird sowas wie Jetpack dann einfach nicht entgehen können. Das wird es immer geben und in der breiten Masse immer vertreten sein, auch selbst wenn wir das in unserer Community weit treten. Ich nehme an, die Masse an Menschen, die WordPress benutzt, ist ja noch deutlich größer.
Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, wir sind hier etwas vorsichtig mit Jetpack, das liegt auch an gewissen Datenschutzgründen. Das mag ein amerikanischer Benutzer durchaus anders sehen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schon bemerkenswert, dass ein Plugin jetzt zum dritten Mal geschafft hat, sich ein Zwangsupdate zu leisten.
Ja, sprich nicht unbedingt dafür. Und die Frage ist jetzt, warum mussten sie die anderen Funktionen mit ausliefern? Haben sie es gemacht, weil sie dachten, ach komm, die hauen wir jetzt einfach mit raus? Oder ist der Code jetzt genauso gut getrennt wie die Theme-Repository von denen?
Die Frage habe ich mir dann auch gestellt, aber ich weiß es nicht.
Nee, ich denke, wenn du bei Jetpack ein Update machst, ein Release auf WordPress.org, ich kenne so Kollegen von mir, die genau sowas machen, da sind halt einfach Funktionen mit drin und die werden einfach mit released. Also das war halt nicht so dieses so, jetzt liefern wir die Zwangsmittel aus, sondern das war einfach das Release, was einfach zu dem Zeitpunkt stable und getestet und fertig war. Und deswegen sind da einfach andere Fixes, die nach dem letzten Release mit waren, einfach schon mit drin.
Ja, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, es hat ein komisches Geschmäckle. Ich glaube, wenn das ein anderer Plugin-Autor gemacht hätte, hätte es auch einen Aufschrei gegeben. Es ist natürlich jetzt nicht, dass irgendeine Funktion großartig geändert wurde, sondern es ist eine neue Funktion dazugekommen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Aber gut, es ist halt Jetpack.
Genau. Um nur nochmal ganz kurz die Mika vom Plugin-Team, vom Setzer, wo ich mich dran erinnere, das ist, glaube ich, 3 oder 4 Jahre her, als ich gesagt habe, oh, diesen Auto-Update-Schalter, den es halt irgendwie schon gibt, aber den nicht benutzt wurde und Dinge und sowas, der wird ja so gut wie nie benutzt. Dann hat sie gesagt so, naja, das wird öfter benutzt, als man denkt. Also wenn die quasi geforst dafür sorgen müssen, dass Dinge ihnen nicht um die Ohren fliegen in der Plugin-Welt, so, es klingt so, als wenn das jetzt doch, also als wenn das nicht so selten vorkommt, wie wir das jetzt gerade gemerkt haben.
Gut, es kann natürlich auch einfach sein, dass es kleine Plugins gibt, bei denen wir es nicht mitbekommen. Das will ich nicht ausschließen. Einfach, weil es nicht an die große Glocke gehängt wird. Naja, aber andersrum sind wir froh, dass sich drum gekümmert wird.
Genau, also ich weiß nicht genau, sie hat es nur mal so fallen lassen. Okay, würde ich sagen, kommen wir von Jetpack zu Full Set Editing. Auch der andere, das andere Ding, was extrem wenig Stimmungen erzeugt, sagen wir es mal so rum. Und zwar
war das jetzt etwa ironisch gemeint?
Ah, Quatsch.
Gut.
Ist uns aufgefallen, es gibt eine schöne Studie für, es hat sich mal jemand hingesetzt, die nennen sich Marmite.com und die haben sich mal hingesetzt und haben sich mal verschiedenste WordPress-Theme-Shops angeschaut, also die Menschen, die wirklich noch Themes bauen, und wie dort die Verbreitung vom Blog-Editor ist, und haben eben zum Beispiel 57% haben eine Feature, die haben eben Gutenberg-Kompatibilität, nur 3% der Shops haben Block-Pattern und ein paar schreiben davon, 16% sind inaktiv, also keine Update, keine Releases, letzten 2 Jahre. Das heißt, das ist sehr interessant, eben inwieweit, da mal eine kurze Übersicht, wie eben die aktuellen Betreiber von Themes eben dort aktiv schon auf den Blog-Editor eingehen. Das ist, wie gesagt, für euch, die es mal interessiert, auf jeden Fall ein Blick wert.
Marmite ist doch dieser komische englische Brotaufstrich, den irgendwie man liebt es oder man hasst es oder sowas, hieß es, glaube ich. Das sieht aus wie Teer und schmeckt auch ein bisschen wie Teer.
Ich habe keine Ahnung, was WP... Achso, die machen... WP Marmite ist ein In-Depth WordPress Tutorials for Beginner. Ha. Ja, Dinge. Auf jeden Fall haben die sich mal hingesetzt, haben eine schöne Übersicht gemacht, könnt ihr euch ja mal anschauen, um mal zu sehen, okay, wie weit sieht es denn so aus. Kurze Zusammenfassung, es ist noch viel Luft nach oben, was die Verbreitung von Full-Set-Editing im Bereich von WordPress-Themes ist. Und ich denke eben mit dem Release von 5.8 und 5.9 dieses Jahr wird diese Zahl sich nochmal massiv ändern.
Ich wollte gerade sagen, wir stehen noch jetzt komplett am Anfang, was das angeht. Also ist ja klar, dass...
Ja, du könntest jetzt ja schon trotzdem eine 7.json machen. Aber wie gesagt, ist noch nicht so weit und es wird alles noch werden.
Gut.
Ja, und dann im Bereich Plugins vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wer mal ein bisschen mit neuen Blöcken rumspielen will, es gibt ein kleines Plugin im Verzeichnis jetzt mit einer Featured Box. Dieses Plugin macht eigentlich wirklich nichts anderes, als was sein Name sagt. Es featured einzelne Artikel an auf der Startseite, wo immer man es einfügen will. Einfach nett zu spielen. Man könnte das Ganze auch zum Beispiel mit einem Blog-Pattern selber zusammenstellen, aber es zeigt einfach, dass auch so Kleinigkeiten relativ schnell umsetzbar sind und für den einen oder anderen gerade auf Nachrichtenseiten vielleicht eine interessante Ergänzung.
Aber das ist doch eigentlich genauso, wie es funktionieren sollte von den Plugins jetzt in Zukunft, ja, gerade genau, was das Blogverzeichnis irgendwie angeht. Also wenn man dann halt einfach, man sucht eine Funktion, um das irgendwie hübsch zu machen, seine Seite hübsch zu machen oder einen Blog, also einen Artikel halt eben dann irgendwie hübsch zu machen, dann sucht man halt irgendwie dann in den Blogverzeichnissen, dann zeigt er immer noch zusätzlich die Blöcke an, die man gar nicht installiert hat, die aber passen könnten. Und wenn man dann nicht gleich, also was das Problem ist ja, dann hat man so ein Plugin wie Jetpack, das hat dann, keine Ahnung, 300 Blöcke, und für diesen einen Block installiere ich dann Jetpack. Ne, das ist dann halt ziemlicher Schwachsinn, und von da ist das eigentlich genauso, wie es eigentlich sein soll in Zukunft, finde ich.
Ja, ein Block, ein Plugin.
Genau. Sehr schön.
Dieses.
Dann denken wir den nächsten Mal ein bisschen kleinteiliger und machen alle Mini-Plugins.
Okay, kommen wir vom Bereich Plugins zum Security-Bereich, bleiben aber auch da zuerst mal noch bei einem Plugin. Es gibt ein Plugin, das ist mir eigentlich erst im Zusammenhang hiermit untergekommen, das heißt Fancy Product Designer. Es hat aber witzigerweise eine eigentlich schon ganz ansehnliche Benutzerbasis und es hat im Moment eine Zero-Day-Lücke.
Immer noch?
Ja.
Wow.
Also, es, ja, Entschuldigung, sie ist inzwischen gefixt, ja. Das heißt natürlich zum einen mal, wer es benutzt, der sollte es schnell updaten. Das andere, was mich da fasziniert hat, an dem Bericht, den es auf Security Affairs darüber gab, man hat doch mal eine Zeittafel veröffentlicht, wie der Ablauf war von der Entdeckung der Lücke über das Ausnutzen bis hin zum Fixen, was man in der Zwischenzeit unternommen hatte, wie dann plötzlich auch so Firewalls ansprangen da drauf, wo man auch zeigt, wie es tatsächlich teilweise um Minuten ging, die man schneller war oder schneller sein wollte. Durchaus interessant, sich mal anzusehen.
Okay. Also ich kannte den Fancy Product Designer schon ein paar Jahre. Ich habe tatsächlich schon mal da auch ein, zwei Lizenzen von gekauft. Sind nun nicht mehr im Einsatz. Ja, also es ist halt, das ist so ein Plugin, womit man dann halt eben Produkte konfigurieren kann für WooCommerce. Und damit man dann beispielsweise kann man jetzt hier, ich verkaufe Buttons oder T-Shirts, die mit Beschriftung sind und sowas, das kann man dann alles mit diesem Fancy Product Designer in Voransicht fertig machen, sodass derjenige, der dann den WooCommerce-Shop hat, dann da diese Produkte dann nochmal individuell anlegen kann irgendwie. Eigentlich ganz cooles Plugin, gibt da mittlerweile ein paar andere. Also ein paar Alternativen gibt es da mittlerweile auf jeden Fall auch, die ganz gut sind. Aber das Plugin gibt es jetzt nicht in WordPress, in WordPress.org. Das ist halt ein kostenpflichtiges Plugin. Deshalb, also ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich dann auch wieder über Envato breit gemacht haben. Und also Code Canyon dann in dem Fall. Und von daher alle mal einloggen da und die das gekauft haben und im Einsatz haben und dann mal die aktuelle Version darunter laden, falls ihr da den entsprechenden Envato-Updater oder was auch immer man da benutzt, nicht installiert habt. Also es geht nicht, wird nicht unbedingt jetzt direkt im Admin angezeigt.
Ja, also wer es benutzt, die Version 4.6.9 ist die gepatchte.
Genau, kommen wir von expliziten Plugins mal zu was Allgemeinen. Wir hatten euch ja schon ein paar Mal hier diese Lücken und da gibt es so eine CVE, diese sag ich mal, die Instanz, was die ganzen Lücken Koordinierung dementsprechend übernimmt. Und wenn ihr euch erinnert, vor einer ganzen Weile hatten wir erwähnt, so hey, WP-Scan, WP-Scan.io, die sind jetzt, die sind jetzt quasi geadelt worden und dürfen jetzt Lücken melden und Lücken auch Lückennummern, also die IDs, die quasi global gelten für eine Lücke, dürfen die auch vergeben. Das darf jetzt auch WordFans. Die sind dementsprechend in Verhandlung gewesen mit dieser Stelle, die das macht, mit dieser Instanz und wurden eben jetzt auch geadelt und dürfen jetzt auch CV-IDs vergeben und sind jetzt eben, man kann eben jetzt bei denen Lücken melden und die können dann sich das prüfen und sagen, passt so und können eben dafür eine ID vergeben. Das Witzige, was da auch passiert ist, als das gepostet wurde, ist derjenige von, also als von WordFans das gepostet wurde, ist der Ryan von WP-Scan.io draufgesprungen und hat gesagt so, hey, ihr dürft nur Nummern vergeben für Sachen, die ihr findet und nicht von anderen. Und dann wurde gesagt so, nein, das stimmt nicht ganz, weil das war bloß falsch bei der Instanz. Und genau, also sprich WordFans und WP-Scan.io dürfen jetzt beide das Gleiche, dürfen jetzt beide eben von solchen Lücken, diese Lücken auch prüfen und dann eben eine global gültige ID vorausgeben für diese Lücken. Sind beides jetzt die gleichen eben Instanzen dafür.
Sehr schön. Zwei Instanzen jetzt im WordPress-Bereich, was Sicherheit angeht.
Genau.
Sehr gut.
Ja. Und dann haben wir im Sicherheitsbereich noch eine Meldung, die jetzt keinen beunruhigen soll, sondern, naja, ich weiß ja nicht, ob bei mir streiten sich da Schadenfreude und das darf ja wohl nicht wahr sein.
Verstehe ich gar nicht.
Ken Jebsen ist ja nun durchaus ein Name, der vielleicht einigen bekannt ist aus dieser rechten Verschwörungsecke. Ehemaliger Moderator vom Radio Berlin-Brandenburg. Und dann irgendwann komplett abgetaucht. Gut, soll er, ist nicht mein Thema. Der hat natürlich auch eine Seite, eine WordPress-Seite, KenFM. Und jetzt, ja, was heißt jetzt? Jetzt am Wochenende erschien dann auf AnnoLeaks, also einer Plattform, die dem Anonymous-Dunstkreis zuzurechnen ist, ein Artikel, dass man sich diese Seite mal genauer angesehen hat und hatte eigentlich Lücken gesucht, hatte aber die Lücke nicht gefunden. Die Seite war tatsächlich gut gewartet, aber was hat man gefunden? Und das ist auch der Grund, warum wir hier drüber berichten. Naja, auf der Seite lag leider ein Backup der gesamten Datenbank. Mhm. Einfach so runterladbar.
ken.fm/backup.zip.
Ja, so ungefähr. Also gesagt, getan, man hat natürlich dann die SQL-Datenbank runtergeladen, hat jetzt, hatte witzigerweise auch Zugangsmöglichkeiten darüber gefunden, mit welch viele schöne praktische API-Schlüssel drin waren, mit denen man dann die, so ein schönes Defacement durchführen konnte. Gut, das hat nicht lange gehalten, aber trotzdem ärgerlich. Hat jetzt 39.000 Daten von Abonnenten von KenFM, Spenderdaten bis 2019 oder sowas mit allen Spendersummen, die über die Webseite generiert wurden und so weiter und so fort. Also durchaus eine etwas peinliche Geschichte für den Betreiber, aber gut. Deshalb auf der einen Seite eine gewisse Schadenfreude, auf der anderen Seite fällt mir natürlich ein, ich möchte nicht wissen, auf wie viel Seiten tatsächlich ein Backup frei runterladbar vorliegt, weil man gar nicht dran denkt, dass die Dinger halt auch runterladbar sind für jedermann, wenn man es gar nicht erst absichert oder die Dinger außerhalb des frei zugänglichen Bereichs abspeichert, wenn man sie nicht sowieso nur irgendwo anders hin abspeichert.
Ich würde sagen, also Ken Jebsen muss ja auch nicht mehr wirklich überhaupt noch was peinlich sein. Ich meine, für mich ist das so die Vorstufe zu Attila Hildmann, also von daher.
Vielleicht ist es eine und dieselbe Person.
Wer weiß, genau. Vielleicht sind das ja Zwillingsbrüder, sie haben sich nur verkleidet.
Also, derjenige zu sein, der hier immer von Backups singt, ne? Muss einfach nur mal der allgemeine Disclaimer. Ja, ihr wusstet alle, dass das passiert, wenn irgendjemand Backups hackt. Also. Erstens, wenn ihr ein Backup mit einem richtigen Tool macht, dann passen die Tools dafür auf, dass die Backups richtige Namen haben. Das heißt, wenn ihr mit WPCLI ein Datenbank-Backup macht, macht das WPCLI lustige, wunderschöne alphanumerische Zeichen in eure, also Buchstaben, Zahlen in das Backup rein, dass auch wenn das im Root von WordPress liegt, das nicht so einfach zu greifen ist. Alle Backup-Plugins haben Unterordner, die theoretisch randommäßig, also ich weiß von unserem, randommäßig nochmal lustige Dinge anhängt an den Ordnernamen und dort drin nochmal eine htaccess reinpackt, dass sie vom Web aus nicht erreichbar sein können. Das heißt, wenn jemand sich irgendwo eine Backup.zip in den Root-Ordner legt, dann gehört derjenige geleakt. Klingt vielleicht jetzt doof, aber es ist total einfach, das nicht zu tun. Und wer es tut, stellt sicher, wenn ihr irgendwo Backups habt, dass die auch dementsprechend sicher verschlüsselt sind, weil, nur mal jetzt so, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Ken jetzt Ärger kriegt, aber wenn da 39.000 Daten von, persönliche Daten von Abonnementen und so Nachnamen und E-Mail und sowas drin ist, dann ist das eigentlich eine DSGVO-Lücke.
Natürlich.
Deep State!
Also, ich meine, dass er da ein riesen DSGVO-Problem hat, ist klar. Genauso wie das, was Anonymous da gemacht hat, auch rechtlich nicht unbedenklich ist, um es vorsichtig auszudrücken, ist auch klar. Aber mich hat halt, als ich das gesehen habe, nach dem ersten, was haben sie denn da gemacht? War natürlich der erste, ja, ich möchte nicht wissen, auf wie viele Seiten so eine SQL-Datei rumfliegt, wenn man mal eben Datenbank gesichert hat und das Ding dann einfach da liegt nach dem Motto, sieht ja keiner.
Ja, aber mit am schönsten finde ich immer noch den kleinen Spruch, den Titel, den du da rausgesucht hast hier, Yes, we can. Und
der ist von AnnoLeaks, der steht oben drin bei AnnoLeaks.
Ja,
Ja, ja, genau.
Da habe ich
genau.
nicht das Copyright drauf.
Ja, ja, nee, genau, genau, das meine ich auch. Und Operation Tenfold erklärt hiermit die Candemy für beendet. Also, das war schon, das stand so ein bisschen ja, also was auf der Internetseite drauf. Es war nicht nur das Backup, was da war, es stand auch noch ein bisschen was auf der Internetseite drauf. Die wurde also praktisch
also wir halten fest, wenn ihr Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Login habt, wenn ihr Plugins updatet, das hat alles, das hat Ken zum Beispiel auch nicht getan, also keine Plugin-Updates, also oder ältere Plugin-Updates gehabt. Das ist alles okay. Also ne, man kann mal alles mitleben, wenn ihr denn nicht eure Datenbank einfach unverschlüsselt ins Root legt. Und dann mit so einem sinnvollen Dateinamen wie database.sql.
Ja, genau. Sehr gut. Nun gut.
Haben wir alle was gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Das wusste ich vorher noch nicht. So, Ironie off, kommen wir zur Community.
Ja, in der Community haben wir heute auch nur eine kleine Meldung. Einige von euch kennen ja den Nachrichtenbereich auf WordPress.org, wo halt neue Meldungen auch zum WordPress-Projekt immer wieder erscheinen. Diesmal ist dieser Nachrichtenbereich selber mal eine Meldung wert, weil man hat ihn auch einmal überholt, hat ein neues Design drauf gemacht, was das Ganze jetzt etwas ansprechender darstellt, als das bisher der Fall war. Bisher musste man ja zuerst, fing ja schon damit an, dass man zuerst mal alles runterscrollen musste, bis man zum Text kam. Das ist jetzt ein bisschen schöner dargestellt, von daher auch jetzt leichter zu lesen oder macht mehr Spaß zu lesen.
Ja, ich bin jetzt gerade drauf und dachte, ich wusste jetzt, ist das jetzt schon drin, das Update? Aber ich glaube, okay, gut, dann.
Das ist schon drauf. Also WordPress.org/news ist dieser Nachrichtenbereich. Der sieht jetzt etwas schöner aus, als er vorher war.
Okay, etwas schöner, das ist doch super. Na gut.
Ist vorsichtig ausgedrückt.
ich hätte es jetzt nicht gedacht, wenn ich das erste Mal die Seite, also ich jetzt die Seite jetzt hier so besucht hätte, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Aber ist okay. Gut, also ein bisschen schöner ist ja auch schon so, ein bisschen besser ist auch super. Gut, dann komme ich mit zur deutschen Community, nämlich zum Projekt 26. Und da haben wir wieder die üblichen Verdächtigen bei, unter anderem den Bernhard Kau. Der hat einen Artikel geschrieben zum Thema Multisite und die typischen, also hat exakt zwei typische Probleme geschildert, die man hat, wenn man auf eine Multisite wechseln möchte. Also WordPress hat ja auch diese Funktion, dass man halt eben mit einer WordPress-Installation mehrere WordPress-Instanzen betreiben kann. Und ja, die Problematik beschreibt er dann in dem Beitrag. Könnt ihr euch mal anschauen. Dann Thorsten Landsiedel hat wieder was geschrieben. Und ja, es geht darum, dass WordPress-Plugins ja dann auch Branches haben. Und die Frage, die er sich stellt, ist, ob WordPress-Plugins auch mehrere dieser Branches, beziehungsweise er nennt sie Zweige, unterstützen kann. Und ja, da hat er einen Artikel zu geschrieben. Dann haben wir noch den Hans-Gerd Gerhards und der erzählt euch mal, wie man Beiträge aus einer bestimmten Kategorie ausblenden kann. Also nicht einblenden kann, sondern dann eine Kategorie an, beispielsweise eine Kategorie anlegen kann, hier nicht anzeigen oder nicht in Liste drin oder sowas, könnt ihr ja nennen, wie ihr wollt. Und erklärt euch dann damit ein klein bisschen Code, wie man dann die entsprechend aus der Liste raushalten kann, also aus der Übersicht der Beiträge. Ja, und das war's diese Woche zum Projekt 26.
Genau, kommen wir vom, wo wir gerade schon so ein bisschen lang gestriffen waren, kommen wir zum Bereich Business, also unserer zweiwöchentlichen Ansage, wer jetzt von wem wieder mal gekauft wurde. So fühlt sich das Thema hier immer mehr an. Übrigens, da ein kurzer Hinweis auf den Tweet von jemand aus der WordPress-Community, dem David Bizette, eine sehr bekannte Person aus der US-Community, der geschrieben hat, er hat bei seinem Pizza-Lieferdienst angerufen und hat sich kurz überlegt, ob die von Liquid Web gekauft wurden. Und mehrere Leute aus der WordPress-Community haben dann, sind dann in das Gelächter mit eingegangen und haben auch quasi sich da sehr belustigt gefühlt über diese Aussage. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sogar Liquid Web, also der Account von der Firma, um die es geht, dass sogar die dann dort dementsprechend mit kurzes Lach-Emoji als Antwort reingesetzt haben, weil es ja doch sehr witzig ist. Auf jeden Fall kommen wir zu Bitte?
Ich wollte gerade sagen, sie kaufen halt sehr viel in letzter Zeit. Die hatten wir auch häufig drin, ja.
Genau.
Glaub, wir haben sie halt doch gleich auch wieder drin.
Relativ. Genau. Psst.
Okay, ich habe nichts gesagt.
Willst du nicht spoilern? Du willst es auch nicht spoilern. Auf jeden Fall geht es, wie gesagt, im ersten Punkt darum, eben, dass mal VPNchen hat sich mit verschiedenen anderen Menschen, das ist eine Hostingfirma, wie ihr alle wisst, die haben sich dort mal die WordPress Economy angeschaut und haben das jetzt über einen längeren Zeitraum sich mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt aus der WordPress Community und auch mit Markt-Researchern und sowas, also nicht nur einfach hingesetzt gesagt so, was schätzen wir denn, sondern wirklich Leute, die dementsprechend aktiv in dem Bereich, also aktiv auch in dem Bereich forschen und hat sich zusammengesetzt und haben zum Beispiel herausgearbeitet, dass, haben geschätzt, dass WordPress, der WordPress-Markt Ende 2021 einen Wert von 635 Milliarden Dollar hat oder haben wird. Das heißt, das sind alles, was so in dem Markt passiert, alles, was so, was da so langkommt, dass eben dort dementsprechend viele Dinge mit reingeflossen sind und das eben jetzt so rausgekommen ist, plus eben sich allgemein noch Dinge im Markt angeschaut. Das heißt, für jeden, der mal so einen Überblick haben will, wegen Total Cost of Ownership, Flexibilität und so weiter und so fort, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert, sich das mal anzuschauen. Und ja, wie gesagt, schaut es euch an und lest mal darüber. Wie gesagt, ist natürlich, weil es von einem Hoster kommt, natürlich ein bisschen Hoster gebrandet und dementsprechend Fokus auch auf die sind die tollsten. Da hat ja der Sven extreme Probleme gehabt, durch das Thema also, unkonzentriert durchzugehen.
Also haben die, ich habe das irgendwie aufhören müssen zu lesen, aber ist okay. Die Studie, also oder die Umfrage, die gemacht wurde, wurde also mit von denen in Auftrag gegeben oder die haben das mit anderen zusammen gemacht, so uns, genau, und ich fand das halt so. Ein Zitat daraus, da bin ich echt gestolpert. Da stand dann drin, WP Engine, the world's most trusted WordPress Technology Company, kam bei der Umfrage auch raus. Bezweifle ich jetzt einfach mal, aber das kommt dann vielleicht auch mal raus, wenn man so eine Umfrage selbst macht.
Genau, wie gesagt, also ich war an der Umfrage, also ich war in dem Universum, wo dies passiert ist, war ich, das habe ich mitgekriegt, sage ich mal so, bevor das jetzt veröffentlicht wurde, es gab bloß eine Veröffentlichungssperre dafür. Ich war, wie gesagt, nicht aktiv beteiligt, aber ich war so eingeladen, so formuliere ich es mal so. Und deswegen sieht man auch da drin eben, dass die 103 Researcher-Gruppen hatten von Yoast, von PostStatus, von WPMU 10UP und so, wie sie nicht alle heißen, die da so WP Engine, Beaver Builder, so ganz viele Logos, die man aus der WordPress-Community kennt, die waren da mit drin, um eben auch ihre Sicht auf den Markt mitzugeben. Und wie gesagt, das war eben jetzt keine Aktion, wo die Marketingabteilung von WP Engine rumgelaufen ist und gesagt hat, okay, wir bauen jetzt mal was zusammen, sondern die haben wirklich aktiv auch mit Leuten im Marktforschungs- und eben Universitätsbereich das wirklich sich angeschaut.
Lest es euch durch.
Ja, ihr könnt dann,
gerne bei uns im Discord kommentieren. Ich bin zu allem bereit.
Wir machen doch nachher noch einen Discord-Bereich.
Ich mache jetzt auch mal Werbung, deshalb. Also. Gut, dann kommen wir mal zum anderen Thema. Delicious Brains ist ja dann auch schon öfter mal gefallen, der Name. Was aber noch viel häufiger gefallen ist, ist ACF, Advanced Custom Forms Fields, so rum. Und das haben auch unglaublich viele Leute im Einsatz. Und ich glaube, 1 Million Installationen sind es mittlerweile. Auf jeden Fall hilft es halt unheimlich weiter, eigene Felder anzulegen und Daten dort eingeben zu können in Posts und Pages und so weiter. Also es haben sehr, sehr viele Leute im Einsatz auf jeden Fall. Und das ist jetzt gekauft worden von Delicious Brains. Man muss dazu sagen, das ACF, das wurde halt eben vorher von, es war so eine Ein-Mann-Unternehmung. Ich muss mal gucken, wie der Werteherr nochmal hieß. Der Elliot Cannon war das, genau. Der ist auch relativ bekannt in der WordPress-Szene. Der hat das die ganze Zeit betrieben und wie gesagt, also sehr erfolgreich. Nur hat er halt selber gesagt, so, ich bin halt ein Ein-Mann-Unternehmen und Das ist vielleicht nicht so für die Zukunft so toll, wenn das immer nur einer macht, und hat das Ganze jetzt verkauft. Er hört auch selber auf und überlässt das Ganze Delicious Brains, die selber halt eben schon ein paar Plugins haben, die halt eben weit verbreitet sind. Und das wird jetzt von denen weitergeführt. Und er hofft halt eben, dass das von denen besser gemacht werden kann, weil es halt ein ganzes Team ist. Er ist halt, wie gesagt, vorher alleine, muss sich um Support kümmern, muss sich um die Weiterentwicklung kümmern und so weiter. Und das ist natürlich dann entsprechend herausfordernd, gerade bei so einer großen Anzahl an Installationen.
Halt das, was man immer so schön schreibt, wenn man ein Plugin verkauft.
Ja. Also er wird vielleicht, der kann jetzt erstmal wahrscheinlich schön Urlaub machen von dem Geld. Aber es ist, wie gesagt, für ich echt weit verbreitet.
Es sei ihm gegönnt.
Genau, die Delicious Brain, Leute, ich weiß, wenn sich unter euch Leute fragen, wer zum Henker ist das, hosten die. Klassiker. nein, das sind die Leute, die WP Duplicator, die den WP Duplicator zum Beispiel machen. Laut meinem Wissen noch nicht im Hosting-Bereich aktiv sind. Wie gesagt, ihr merkt schon das Sternchen, was ich daran gesetzt habe.
Ja, die Frage ist, wann die aufgekauft werden vom Hoster, ne? Also, das können wir schon mal ein bisschen drauf wetten oder so.
Genau, da wirst du sowieso recht haben. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt der Liste, nämlich der Joost de Valk, der Mensch hinter der Product Owner. Der Chief Product Owner von dem Yoast SEO Plugin und der Erfinder von dem Yoast SEO Plugin, der hat wieder mal seine Marktanalyse-Studie für den CMS-Markt rausgegeben. Und ihr werdet es kaum glauben, haltet euch irgendwo fest. Oh mein Gott, WordPress-Marktanteil ist gestiegen.
Irre.
Ich weiß. Wir müssen erstmal den Schock verkraften, dass wir wieder ein Prozentchen mehr haben. Ich weiß, es ist schlimm für uns. Jedenfalls sind wir jetzt auf 41,7. Ich gebe euch den Tipp, merkt euch, wenn die Zahlen runter sind. Also merkt euch jetzt aktuell immer noch 40 und updatet das im Kopf, wenn wir auf 45 sind, also irgendwann Ende des Jahres. Wir sind jetzt 4,6% höher als Juni 2020. Shopify hat Joomla überholt. Die sind jetzt Nummer 2 mit 3,6 Marktanteil. Das sind 1,2% mehr als in den letzten 12 Monaten. Und wie gesagt, Joomla und Drupal sind ein kleines bisschen runtergegangen vom Marktanteil her. Und das Spannende, was hier rausgekommen ist, war, dass der Joost und die Leute, die ihm dabei helfen, die gingen davon aus, dass Shopify und WooCommerce beide Wachstum hinlegen, haben beide getan, aber das Überraschende für beide war, dass, also für die Menschen, die Studie gemacht haben oder die diese Analyse gemacht haben, dass Shopify nicht so stark gewachsen ist, sondern die sind nur von 3,1 auf 3,6 hoch, geschätzt war 3,8. Aber WooCommerce ist von 7,1 auf 8,2 und geschätzt war eigentlich 7,8. Das heißt also, Shopify ist nicht so stark gewachsen, wie man angenommen hat, also bei der linearen Entwicklung und so weiter und so fort. Aber WooCommerce ist stärker gewachsen als vorhergesehen. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend, mal zu hören, okay, wie bewegt sich der Markt gerade? Und wir merken eben, WordPress wächst und wächst und wächst, und der stärkste Verlierer von dem Bereich ist None, also die CMS ohne, die Seiten ohne CMS, ohne erkennbares CMS, die fallen am stärksten.
Okay, ich überlege gerade, woran das liegt, aber
Ja, wenn alle Marktanteile dazu gewinnen, dann du brauchst halt einen triftigen Grund, heute noch auf was zu setzen, was kein CMS ist. Und was ich mich gerade so frage, für alle, die jetzt fragen, so, was ist denn mit Headless? Ja, das Problem bei Headless ist eben, es ist kein CMS. Man kann eben nicht an Headless herauslesen, das ist jetzt Headless, sondern Headless ist einfach kein CMS. Das ist, da kann dahinter ein Drupal oder ein Joomla oder sonst irgendwas hängen, das weiß halt keiner, was dahinter hängt.
Ja. Oder das ist in das Erstaunliche,
Ghost oder sowas. Ja?
Da ist das Erstaunliche, dass ja der Anteil der Seiten ohne CMS-System sinkt, weil Headless ja im Moment so als der Hype durchs Dorf getrieben wird. Und damit müsste ja eigentlich der Non-Anteil steigen. Denn eine Seite, egal ob die jetzt mit Drupal oder WordPress oder Joomla oder sonst was betrieben wird, aber ein Headless-Frontend hat, die dürfte eigentlich ja nicht unter WordPress oder Drupal oder sonst was angezeigt werden, sondern halt als kein CMS. Also von daher ist es für mich schon ein bisschen erstaunlich, dass Non im Moment sinkt.
Ja, ist die Frage halt, wie stark sinkt, weil WordPress-Marktanteil um diese 4% waren es, glaube ich, die ich vorhin gesagt habe, wenn um den ansteigt. Und ich sehe ja gerade auf der Tabelle, Non hängt jetzt bei 35% circa und ist halt beim letzten, wo sie es geschnitten haben, das war im 38% oder 40% circa, wo WordPress dann war. Seitdem geht eben Non runter. Und ich denke, vielleicht sinkt es nicht so stark wie die anderen. Und nimmt eben von den Leuten, die den Markt verlassen, die stellen vielleicht, ne, Gänsefüßchen, weil wie soll man Headless messen? Weil ich weiß eben auch, dass der Headless-Markt wächst. Das weiß ich halt. Der Headless-Markt wächst, aber eben nicht so stark, dass er eben das normale WordPress irgendwie einholen kann. Müssen wir halt schauen, ob der Bogen unten dann dementsprechend so sich irgendwann mal so abfängt.
Also die Kurve. Einholen halte ich auch für utopisch, aber warten wir mal ab.
Nee, also das ist also wieder das, also die 4% Headless, das muss halt, da muss man halt ganz schön viel raufsetzen, weil erinnert euch ja, wir hatten hier mal über die Headless-Plattform von WP Engine geredet, den ihr Atlas. Das sind alle Dinge, die sich bewegen, um eben Leute, die eben Headless bauen wollen, zu unterstützen, dass sie das machen können. Aber der Punkt ist eben, die Zielgruppe, das hat ja Matt selber, als er damals den Headless versus nicht Headless gemacht hat, es ist eben für die Autonormal-Zielgruppe, ist das eben nicht das, was die interessiert, weil die wollen halt Webseiten publizieren. Und Headless hat halt Vor- und Nachteile und die müssen halt abgewogen werden. Deswegen ist halt die Zielgruppe für Headless meiner Meinung nach sehr klein.
Gut, dann beenden wir jetzt mal die Kaffeesatzleserei und kommen noch mal zu einem Verkauf. Robert, da wurde noch was verkauft.
Genau, und zwar Iconic WP. Iconic WP ist ein Shop, der WooCommerce-Produkte verkauft. Und dieser Shop, der eben WooCommerce-Plugins verkauft, wurde jetzt von Stellar WP gekauft, die eben WordPress-Lösungen machen. Und jetzt fragt ihr euch, okay, und wem gehört Stellar WP? Und eure Antwort ist Liquid Web.
Das heißt,
wir sind wieder am Ausgangspunkt. Stellar WP ist die Firma, die eben iSeams gekauft hat, Restricted Content Pro, GIFWP, Cadence, die Eventkalender, ihr erinnert euch, diese ganzen News, die wir euch die letzten Monate um die Ohren gehauen haben. Da ist jetzt eben auch Iconic WP und Iconic WP sind eben easy to use WooCommerce Plugins und die sind eben jetzt auch in der Liquid Web Familie gekommen. In der Liquid Web Familie auch angekommen.
Okay. Also die sind wahrscheinlich auch noch so ein Investmentfonds irgendwie, ne? Und die irgendwann gehört in die ganze Welt. So, das ist.
Also ich sag mal, wenn ich jetzt angenommen, ich wäre jetzt Marktteilnehmer und würde mir angucken, was machen denn die Hoster gerade? Und wir hatten jetzt schon, also einfach mal, um euch mal, sag ich mal, ein Jahr lang WP Sofa News einfach mal kurz in die Ohren zu hauen. Ich gehe nicht ins Detail, nur dass ihr mal ein Gefühl kriegt. GoDaddy kauft die größte WooCommerce-Plugin-Schmiede, die es gibt. Automatic kauft die andere. GoDaddy kauft den nächsten, der was mit Gutenberg-Plugins macht. WP Engine kauft auch Gutenberg-Plugin-Betreiber, kauft Genesis, das Framework. Liquid Web wacht auch auf und kauft auch verschiedene Dinge. Das heißt, der Quintessenz ist, um den Kunden Lösungen anzubieten auf Basis des Ökosystems und eben die Suche für diesen Kunden, das erinnert mich, wie gesagt, das ist das, was auch der Brian Crossgard bei dem Interview mit Matt gesagt hat, um eben diesen Suchaufwand, den jeder neue Benutzer von WordPress hat, eben was für ein Theme nehme ich, wo kriege ich meine Plugins her, welche Plugins nehme ich und so weiter und so fort. Um das zu vereinfachen, macht ja zum Beispiel GoDaddy das, die Kooperation mit WooCommerce, um eben alle WooCommerce-Plugins bei sich drin zu haben, und kauft sich eben WooCommerce-Knowledge, um eben da den Kunden bessere Lösungen zu bieten, die eben auf das GoDaddy-Hosting zugeschnitten sind. Das gleiche mit WP Engine. Und jetzt auch das gleiche mit Liquid Web, das machen die jetzt auch schon länger. Das heißt, man sieht ganz klar die Strategie der Hosting-Firmen, ein extra Benefit zu bieten für deren Hosting-Kunden. Um jetzt einfach mal euch mal einen 12 Monate WP-Sofa, was passiert eigentlich gerade im Markt, mal um die Ohren zu hauen.
Gut, okay, jetzt hast du meine Überleitung komplett gekillt, aber ist okay. Ich hab nämlich noch ein Thema vorgezogen, weil es passt einfach zu gut jetzt in die Business-Spalte rein. Hat zwar nicht direkt mit WordPress zu tun, deshalb war sie eigentlich auch am Tellerrand. Stack Overflow wurde mich tatsächlich an eine Investmentfirma verkauft. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr programmiertechnisch im Internet unterwegs seid und da mal nach Lösungen zu Problemen sucht, die ihr gerade habt, dann werdet ihr häufig damit Codeschnipseln belohnt. Und das sind so kleinere Fragen, die man mal hat, wie was funktioniert, wenn man bestimmte Funktionen sucht oder irgendwas nicht genau weiß, da hilft einem diese Seite auf jeden Fall sehr gut weiter. Mir hat es auch schon 100-fach bis 1000-fach geholfen. Wie gesagt, eine Investmentfirma hat die gekauft für schlappe, da hätte ich auch nie mit gerechnet, $1.8 Milliarden. Stand sogar im Spiegel. Und ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, wie die Milliardenumsätze machen, aber anscheinend, ich habe zumindest gesehen, dass es dort ja sowas wie Headhunter gibt und Firmen, die da Werbung drauf machen und so weiter, aber mit $1.8 Milliarden hätte ich so nicht gerechnet, nein.
Ja, also die Frage, also um die 1,8 Milliarden mal dir besser zu zeigen, wenn du ein Investmentfirma bist und du willst in den Programmiermarkt rein und willst vor die Augen von Programmierern kommen. GitHub ist schon verkauft, sorry, du musst Microsoft übernehmen. Das ist ein bisschen schwerer. Hast du einfach nicht mehr viele Möglichkeiten. Also von den Plattformen, die noch nicht in Mega-Besitz sind, da gibt es nicht mehr so viele. Und deswegen ist das, wenn du dementsprechend als Investmentfirma da den Menschen Zugang zu Programmierern verkaufen willst, dann hast du eigentlich bloß noch Stack Overflow.
Okay.
Oder Reddit. Aber versuch mal Reddit zu kaufen. Ja. Mit Reddit kaufst du gleich das ganze Reddit. Du willst eigentlich das ganze Reddit. Du willst eigentlich bloß Programmierjokes und irgend sowas, aber versuch mal Reddit zu kaufen, wird wahrscheinlich auch schwer. Und du kriegst halt den ganzen Rest von Reddit mit. Ja. Willst du auch nicht. Deswegen ist wie gesagt das Einfachste. Wenn du, wir suchen auch zum Beispiel Programmierer über Stack Overflow, und das funktioniert, da laufen die guten Leute rum, und genau, deswegen, also ich weiß, wie das ist und also, was das und da.
Genau, ja? Ihr konntet euch Stack Overflow nur einfach nicht leisten.
Als komplette, ich kaufe mir, wenn dann, Anzeigen dort. Ich will nicht das ganze Ding haben. Genau, aber wie gesagt, also um das nochmal zu erklären, warum das Sinn macht, macht absolut Sinn, weil eben alles andere vom Markt schon weg ist, was so groß ist.
Okay, gut.
Also Packages, versuch mal Packages zu kaufen, ist auch nicht gerade einfach.
Okay, gut. Dann können die bei Stack Overflow auf jeden Fall auch erstmal einen ausgedehnten Urlaub machen, würde ich sagen. Udo, dann kommen wir noch mal zum Recht im Podcast.
Kommen wir mal zu den Themen, wo man keine Antworten auf Stack Overflow findet.
Das wird schwierig, ja.
Vielleicht machst das würde ich nicht behaupten.
Vielleicht machst du einfach mal deine Law Overflow-Seite auf.
Okay, also ich habe heute auch drei Themen mitgebracht. Das erste Thema: Wir haben uns die letzten Monate ja öfter schon mal über Standardvertragsklauseln unterhalten, also die rechtliche Grundlage, aufgrund derer man noch Daten zum Beispiel mit US-Dienstleistern, mit US-Providern und so weiter teilen darf und sie dahin übertragen darf. Da hatten wir uns ja vor ja, sind jetzt auch schon 3-4 Ausgaben her, ja auch darüber unterhalten, dass die gerade überarbeitet werden, weil die Standardvertragsklauseln bisher, die stammten ja noch aus einer Zeit vor der DSGVO. Und der Europäische Gerichtshof hat hier sie ja, als er das Privacy Shield einkassiert hat, noch bestehen lassen, eben weil sie nicht nur mit den USA geht, sondern weltweit. Die sind jetzt überarbeitet worden. Das hatte sich angekündigt, hatten wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Es gibt jetzt die neuen Standardvertragsklauseln. Überarbeitet heißt, die EU-Kommission hat sie entwickelt und sie sind inzwischen auch freigegeben. Die gerade auch die US-Datentransfers wieder genauer absichern sollen. Das heißt, es wird sicherlich in den nächsten Wochen eine ganze Reihe von US-Service-Dienstleistern geben, die ihre Geschäftsbedingungen jetzt auf die neuen EU-Standardvertragsklauseln umstellen. Soweit, so gut. Was aber bitte keiner drüber vergessen soll, Standardvertragsklauseln, auch die neuen, einfach zu vereinbaren und zu glauben, man kann dann Daten in die USA übertragen, funktioniert nicht, sondern was immer noch dazu gehört, ist tatsächlich eine Folgenabwägung, welche Daten sind es, wie welche Folgen hat es, wenn ich diese Daten in die USA transferiere? Also sprich die Frage, sind es besonders geschützte Daten oder sind es zum Beispiel nur einfache E-Mail-Adressen? In welchem Zusammenhang, in welchem Kontext werden diese Daten erhoben? Was kann man darüber erkennen? Und diese Folgenabwägung, die muss natürlich in jedem Einzelfall gemacht werden. Die muss auch nach wie vor noch gemacht werden. Da darf man sich auch von entsprechenden US-Dienstleistern im Moment nichts vormachen lassen, die das nämlich gerne verschweigen. Also die Standardvertragsklauseln für sich genommen, mögen sie auch jetzt noch so neu sein, reichen nach wie vor nicht aus, sondern diese Folgenabwägung, das hat der Europäische Gerichtshof ganz deutlich auch in sein Urteil geschrieben, die ist zwingend erforderlich und kann auch im Einzelfall durchaus dazu führen, dass ich nach wie vor meine Daten nicht in die USA transferieren darf, nämlich dann, sobald es besonders sensitive Daten beinhaltet. Da muss man genauer hingucken.
Okay.
Das ist das eine Thema.
Also da muss dann, also da es ja kein Law-Overflow gibt, muss man sich dann auch tatsächlich einen Rechtsanwalt nehmen, oder? Wie sehe ich das jetzt?
Naja gut, also es kommt immer darauf an, was ich natürlich mache. Wenn ich da rüber ein Newsletter bei Mailchimp betreibe und das Einzige, was ich da erhebe, sind da sind E-Mail-Adressen und der Newsletter geht auch nur über irgendwelche technischen Themen, sag ich mal, habe ich keine Probleme. Wenn ich das Ganze für einen Anbieter mache, der zum Beispiel im medizinischen Bereich ist oder wo es um politische Ansichten geht oder so, da kann das durchaus schon was anders sein. Das sind halt Einzelfallabwägungen. Ich muss mir klar sein, welche Daten übertrage ich dahin und was passiert, wenn die Daten dort abgefragt und abgezapft werden, was ja nach wie vor möglich ist. Ich nehme immer die Faustformel, wenn die Daten dort abgefragt werden, meine Daten sind davon betroffen, kann ich dann immer noch gefahrlos in die USA fliegen, ja oder nein? Sobald da einer sagt, es könnte Probleme geben, spätestens dann sollte man die Finger davon lassen. Aber das ist eine bitte sehr grobe Faustformel, also ganz so einfach soll man sich nicht machen. Aber da muss man tatsächlich nach wie vor im Einzelfall überlegen und dazu gehört natürlich dann auch immer die Frage, gibt es nicht innerhalb der EU vielleicht auch einen Anbieter, wo das Ganze einfacher ist? Das zweite Thema ist auch ein Thema, was uns seit gut einem Jahr verfolgt. Erinnert euch alle noch an die Diskussion, die wir letztes Jahr hatten über die Reform des Urheberrechts in der Europäischen Union. Das ist ja dann auch durchgezogen worden. Das war eine Richtlinie, das heißt, bedarf der Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten. In Deutschland ist diese Umsetzung jetzt mit einer Novelle des Urheberrechtsgesetzes erfolgt. Die ist auch inzwischen in Kraft getreten, mit den größten Teilen. Einige Teile treten erst zum Anfang August in Kraft. Hat Auswirkungen zum Beispiel bei der Frage des Zitats, was ist da noch erlaubt, was nicht. Also es gibt inzwischen auch das Problem schon mit kleineren Schnipseln als bisher. Es gehört auch wieder dazu, dass das Leistungsschutzrecht der Verlage wieder da ist, was ja zwischendurch gekippt worden war vom Europäischen Gerichtshof, weil Deutschland es nicht in der Lage war, vernünftig zu notifizieren in Brüssel. Wunder. Ja gut, okay, sind wir ja froh, dass es so geendet hatte, aber jetzt ist es wieder da auf dem Umweg über die EU-Novelle. Da haben ja gewisse deutsche EU-Abgeordnete ganz massiv für gesorgt. Das führt halt dazu, dass ab August auch es durchaus wieder problematisch wird. Also wer auf seiner Seite gerne Zitate verwendet aus aktuellen Publikationen der deutschen Presselandschaft, dem sei geraten, dieses Verhalten spätestens ab August zu überprüfen und zu sehen, ob er da noch im Bereich des Zulässigen ist. Die Grenzen werden da sehr eng sein.
Okay, ich dachte, das ist jetzt sowas, so ab 10 Worten darf man nicht mehr oder sowas. Aber
nein, das wäre ja schön, wenn es so eine feste Grenze geben würde. Aber man hat es alles bewusst doch etwas schwammiger gehalten zugunsten der Presseverleger. Denn eins ist ja auch klar, die wollen, dass es möglichst wenig benutzt wird. Und je unsicherer das Ganze und schwammiger das Ganze ist, desto eher werden Leute davon Abstand nehmen. Und genau dieses Ziel ist man gerade dabei, weitestmöglich im Sinne der Presseverleger zu erreichen.
Okay.
Also wer da Probleme hat oder entsprechende Sachen macht, sollte ich das überlegen. Ab August gilt übrigens auch das Problem, dass Urheberrechtsverstöße teilweise auf die Plattformbetreiber verlagert werden. Also wer zum Beispiel noch Webseiten hat, in denen sehr viel im Kommentarbereich ausgetauscht wird, wo vielleicht auch mal ein Bild hochgeladen wird oder sonst was. Von Foren wollen wir gar nicht reden, die haben das Problem ganz massiv dann unter Umständen. Auch da ist eine gewisse Haftung des Plattformbetreibers ab August dann gegeben. Das war bisher ja auch nicht der Fall. Also auch da bitte, wer davon betroffen ist, rechtzeitig vorher seine Plattform auf die sichere Seite bringen.
Ich wollte gerade sagen, aber Kommentare sind doch jetzt total out und Foren sind doch auch so 25 oder so.
Ja gut, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe in gewissen Bereichen, die da noch sehr aktiv sind. Aber es sind zunehmend weniger, ja. Und es ist auch in dem Bereich mal kein WordPress-Problem, weil da hätten wir es nur mit den Kommentaren. In den Kommentaren kann ich aber zum Beispiel ja auch meistens keine Bilder hochladen und kann dann also nur noch per Wort Sachen kopieren. Das erleichtert schon mal etwas die Arbeit.
Gut, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum längsten Gesetzesnamen, den ich hier lese. Also das ist schon wieder sehr schön, sehr deutsch.
Ja, es ist nicht ganz so lang wie die Rindfleischetikettierung, Überwachungs- und Durchführungsverordnung, aber es geht um das TTDSG. Wem das nicht sagt, das ist das Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz. Ihr kennt alle noch das Telemediengesetz. Das ist das Gesetz, wo drin steht, wer ein Impressum braucht, jedenfalls dann, wenn er nicht publizistisch tätig ist, weil da gilt ja dann der Rundfunkstaatsvertrag. Das ist auch das, wo die schönen Regelungen drin standen zu der Frage, brauche ich Cookies oder brauche ich Cookie-Zustimmungen, ja oder nein. Sprich, da ist das genau geregelt gewesen, was der Bundesgerichtshof dann oder der Europäische Gerichtshof und dann eben folgend der Bundesgerichtshof vor ein paar Monaten gekippt haben. Das hat man jetzt nachvollzogen in diesem neuen Gesetz, in dem Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz. Also wer sich den Namen ausgedacht hat, naja gut. Was da halt drin ist, ist unter anderem auch das ganze Einwilligungsmanagement, die Einwilligungserfordernisse in Cookies und so weiter, wie wir sie jetzt ja schon seit ein paar Monaten predigen. sind jetzt auch gesetzlich festgezurrt. Das heißt, nicht nur die Datenschutzfrage, sondern auch die Privacy-Frage, wann brauche ich da eine Zustimmung? Das ist jetzt im neuen Paragraph 25 TTE-DSG drin. Jetzt keine großen Änderungen für die, die bisher auch alles schon so gemacht haben, wie wir es die letzten Monate immer empfohlen haben. Das heißt auch jetzt bitte nicht, dass ihr jetzt anfangen müsst und auf den Seiten, wo er bisher noch davon überzeugt war, dass er keinen Cookie-Banner braucht, jetzt auf einmal Aktionisten sich einen draufsetzt. Man sollte sich wirklich in jedem Einzelfall angucken, braucht man wirklich einen? Viele Seiten brauchen keinen und einige Seiten, die einen im Moment brauchen, würden auch auf diesen Cookie-Banner verzichten können, wenn sie ihre Prozesse ein bisschen umstellen. Also das sollte man sich wirklich angucken, weil diese Cookie-Banner sind natürlich nach wie vor die Pest. Achtet auch bitte drauf, wenn ihr einen macht, dann macht ihn bitte vernünftig und nehmt nicht diese Dark Patterns, die im Moment immer noch so beliebt sind und rasant um sich greifen. Also nach dem Motto, alles zustimmen und alles andere an Buttons verstecken war. Das funktioniert nicht. Diese Einwilligungen sind nicht das Papierwert, auf dem sie geklickt werden oder den Bildschirmwert, auf dem sie geklickt werden. Lasst das sein. Und denkt auch dran, wie gesagt, das Kommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz hat auch jetzt wieder halt die Regeln drin, die zwischendurch halt umstritten waren. Ihr müsst jetzt wieder aufpassen darauf. Okay, soweit zu den Themen. Mehr haben wir diesmal zum Law Overflow nicht. Aber ich glaube, das reicht auch wieder für heute.
Wundervoll. Robert, du hast doch auch noch ein, zwei Kleinigkeiten.
Ja, wir verlassen jetzt den Bereich Recht und gehen mal in den sogenannten Tellerrand. Das weckt alte Erinnerung, das Wort. Und zwar ist uns aufgefallen, wurde gepostet, dass eine PHP-Bibliothek eingestellt wird. Und zwar der sogenannte PHP-Faker. Das Ding ist dafür da, dass man als Person, die entwickelt und irgendwelche personenbezogene Daten braucht, man Namen braucht, eine E-Mail-Adresse, irgendeinen Beschreibungstext, dass man das sich eben nicht selber zusammenbauen muss, sondern dass es eben fertig ist. Und der Entwickler von dieser Bibliothek, der hat jetzt das eingestellt. Und zwar mit der Begründung, dass eben das System, das Ding selber viel zu groß ist. Das heißt, das Paket ist, ich glaube, es waren 3 Megabyte oder 5 Megabyte oder sowas. 3 Megabyte, mehr als 3 Megabyte, weil das Problem ist, dass das Ding eben von vornherein, sag ich mal, falsch gestaltet wurde. Und der Hintergrund ist, dass der WP-Faker sehr bekannt, also sehr, sehr beliebt ist. Also der WP-Faker, der PHP-Faker ist sehr beliebt und hat zum Beispiel 121 Millionen Downloads und da hat er einfach mal hochgerechnet, dass das mit 3,3 Megabyte pro jedes Mal abrufen würde sein, dass er dafür verantwortlich ist, dass 11 metrische Tonnen CO2 erzeugt wurden. Nur durch diese Datenübertragung von diesem Paket, was eben beim Testing und sonstigen Sachen eben mit vorgenommen wurde und dass eben die meisten benutzen sowieso nur eine einzige Sprache, aber müssen halt diese riesengroße Bibliothek mitziehen und lange Rede kurzer Sinn, auch weil er eben weil eben andere Leute reinkommen und dann eben sagen würden, hey, ich will das ganze Ding umbauen auf irgendwas anderes, ist es eben so, dass er als Maintainer gesagt hat, ich stelle das jetzt ein, andere können das gerne forken und dann weiter betreiben und umbauen und sowas, hat aber gleich mitgegeben, falls ihr das tun wollt, und er übergibt das niemanden anderem, er stellt es einfach ein, er kommt auch dazu eben, warum er das macht, ist wie gesagt sehr spannend, ist ein sehr spannender Ausblick eben, was es mit einem feature-completen Plugin, was sich dann anders entwickelt, als man das eben sich gedacht hat und dann es eben benutzt wird und diese uralte Legacy-Geschichte, die im einen da im Hals hängt. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie so, was ist, wenn WordPress sich nicht verändert hätte, so in meinem Sinne. Und deswegen auf jeden Fall mal einen Blick von jedem wert, der mal sehen will, wie so das Steigen und Fallen eines Softwareprojektes ist und eben wo der Developer sagt, okay, stopp, das wird so alles nichts, weil ich kann es nicht weggeben, die Last ist zu groß von dem, was das Ding bedeutet und ist eigentlich fertig und es ist wie gesagt sehr, sehr spannend, den Gedankengang von dem Entwickler da zu lesen und eben zu verstehen, okay, warum hat er sich dafür entschieden und das ist eben auf jeden Fall sehr spannend, kann ich nur empfehlen.
Ja, da werden wohl viele PHP-Entwickler sehr traurig sein.
Ja, sie können es ja forken.
Ja, kein Problem.
Sie können es ja forken oder sie können es eben, irgendjemand wird es vielleicht forken oder wird eine kleinere Version davon bauen oder sie können es auch eigentlich benutzen, weil, aber wie gesagt, es geht halt bloß nicht mit PHP 8. Lange Rede, kurzer Sinn, ist wie gesagt, vom Gesamtimpact ist es eben sehr spannend, mal so einen, ich stelle das jetzt hier ein, mal von jemandem mit einer ziemlich erfolgreichen Bibliothek das mal zu sehen und auch denen seine Gedanken dahinter zu verstehen.
Gut.
Genau, würde ich jetzt gleich mal überleiten. Und zwar, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Wir haben da nur noch ein Thema nach unserem, also ein Thema nach den Terminen jetzt. Und zwar, den Termin, den ich euch ans Herz legen würde oder einfach nur mal erwähnen würde, wäre, weil wir es ja neulich hatten mit dem GoDaddy-Event und das WordCamp Europe war jetzt, ist eben das nächste, was kommt, ist das, ist der WP Engine Summit. Das ist, wie ihr wisst, ein oder zweimal im Jahr ist ja dieser Summit von WP Engine, wo es eben verschiedenste Themen gibt. Jetzt ist eben so, haben sie verschiedene Tracks wieder und mit verschiedenen Enterprise-Bereich, mit im Bereich von Headless natürlich und eben auch verschiedene andere Bereiche, natürlich auch den Power der WordPress Economy. Das, was wir jetzt gerade vorhin besprochen haben mit diesem Paper, mit dem E-Paper, was die rausgegeben haben, das natürlich wird natürlich jetzt ein Bereich sein, den die da nochmal genau erklären werden. Findet am 24. Juni statt, europäische Zeit gegen Abend. Das heißt, da wäre einfach, falls ihr da mal was reingucken wollt, ist auf jeden Fall ein kostenloser Event, wo ihr euch einfach anschauen könnt. Und ansonsten eben sei euch der WP-Kalender.io ans Herz gelegen, /online, um eben alle Events zu sehen, die eben in der WordPress-Community online stattfinden. Und Sven, willst du die Meetups machen oder soll ich mal ganz kurz drüber
gleiten? Du darfst das gerne machen, weil ich mache hier auf dem Rechner nichts mehr auf, nachdem wir gerade so schöne Problemchen hatten mit dem Sound, nachdem ich hier irgendwas angeklickt habe. Also ich lasse das jetzt mal so laufen, lass dich
erstmal. Sven, das
machen.
Weiß ja keiner, die hören
nicht. Nee, das weiß Schnitt. Wirklich keiner. Ich sag's auch nicht mehr. So, jetzt darfst du.
Okay, genau. Deswegen, wie gesagt, uneingeschränkt wpkalender.io/online reinschauen, sucht euch raus, welches Thema euch interessiert, passt auf die Uhrzeiten auf. Ihr wollt euch nicht für ein Event anmelden, wo ihr nachts um 3 aufstehen wollt, außer ihr seid nachts um 3 total hell wach und wollt unbedingt mal, keine Ahnung was, in einer Sprache, die ihr vielleicht gerade lernt, nochmal direkt mit der Community interagieren. Ich kann es euch nur empfehlen, die Community weltweit ist unglaublich nett. Kommen wir kurz zu den Meetups, so gesehen auf wpmeetups.de. Das sind jetzt nicht so viele. Ich mache jetzt einfach mal smooth bis Ende des Monats. Und zwar, das ist das 36. WP-Meetup in Dresden am 16.06. Das wäre alles zum Thema WP-Sicherheit. Ich mache da, das nächste wäre jetzt das WordPress-Meetup in Berlin online am 24.06. Thema konnte ich leider nicht herauskitzeln aus der Seite, weil es irgendwie noch nicht wirklich gemeldet ist, aber es ist da laut WP Meetups. Lange Rede, kurzer Sinn, schaut mal. Und das andere wäre am 30.06. Das in WordPress Aachen Wiederherstellung und Reparatur von WordPress-Seiten. Das wäre eben dementsprechend jetzt der Plan jetzt bis Ende des Monats. Und damit wären wir auch von in unsere Rubriken, nämlich nochmal der Hinweis, by the way, wir sind auf Discord verfügbar. Das heißt, falls ihr mit uns Kontakt aufbauen wollt, falls ihr die anderen Menschen, die auf dem, die das WP Sofa hören, falls ihr mit denen mal interagieren wollt, falls ihr uns was mitgeben wollt, was und ihr seid euch, es ist euch zu kompliziert, da uns einen Kommentar zu schreiben und sowas, ganz einfach auf dem Discord vom WP Sofa sind wir relativ leicht zu erreichen. Hüpft einfach rein und sagt mal Hallo.
Genau, das Ganze verlinken wir dann auch nochmal in dem Artikel. Und dann kommt er dann von da aus rein. Ich würde vorschlagen, da wir jetzt gerade schon wieder einen kleinen Aussetzer beim Robert hatten, den er wahrscheinlich selber nicht mitbekommen hat. Das war's für heute. Kommt alle beim Discord vorbei. Und ich wünsche euch schöne 2 Wochen. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Tschüss.